Der heutige Predigtext steht geschrieben beim Propheten Jesaja im 62. Kapitel, die Verse 4 bis 9. Man soll dich nicht mehr nennen Verlassene und dein Land nicht mehr Einsame, sondern du sollst heißen meine Lust und dein Land, liebes Weib, denn der Herr hat Lust an dir und dein Land hat einen lieben Mann. O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten und bei seinem starken Arm, ich will dein Getreide nicht mehr deinen Feinden zu essen geben, noch deinen Wein, mit dem du so viel Arbeit hattest, die Fremden trinken lassen, sondern die es einsammeln sollen, sie auch essen und den Herrn rühmen und die ihn einbringen sollen, ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Der Herr segne an uns dieses sein Wort. Liebe Gemeinde, die Haltung zu Israel, die trennt und die spaltet. Sowohl im rechten Lager wie im linken, auch in der Mitte, auch in der Kirche, da gibt es die sächsischen Israel-Freunde, für die ist alles richtig, was Israel tun und lässt. Und aufgrund unserer eigenen Geschichte sind Äußerungen hier besonders brisant. Menschen friedlicher Neigung meiden lieber das Thema wie Politik überhaupt. Aber heute am 10. Sonntag nach Trinitatis ist das Thema dran. Auch bei unserem biblischen Wort. Ein Mann, der dritte Jesaja genannt wird. Man schreibt das Jahr 530 vor Christus. 597 und 587, also 60 Jahre vorher, sind einige tausend Bewohner Jerusalems zwangsdeportiert worden. Aber nicht alle, die Oberschicht, Regierungsbeamte, Militärs, Fachleute, Schmiede, Zimmerer, die Königsfamilie sowieso, soweit sie nicht sofort wie die Söhne des letzten Königs vor dem Fall Jerusalems, Zedekia hieß der letzte König, umgebracht worden sind. Und das war das Letzte, was der König Zedekia sah. Er wird geblendet und in Ketten nach Babylon gebracht. Aber nun hat sich das Blatt gewendet. Babylon ist besiegt und nun dürfen die Verbannten, soweit sie noch am Leben sind und ihre Nachkommen, mit Erlaubnis des Perserkönigs Kyros nach Jerusalem zurückkehren. Aber die Stadtmauern liegen da nieder, zum Teil abgetragen, um die Stadt wehrlos zu machen. Der Tempel in Trümmern, arabisches Fremdvolk, ist gekommen und hat sich mit den Dagebliebenen vermischt. Ein Mann, der zweite Jesaja genannt wird, hatte nach 70 Jahren Verbannung große Hoffnung auf die Rückkehr gesetzt. Aber noch etwas später muss der dritte Jesaja erkennen, dass viel kleinere Brötchen gebacken werden müssen. Die Dagebliebenen, die Nicht-Verbannten, haben sich die Immobilien der Weggeführten zwischenzeitlich angeeignet. Es gibt die Mischehen mit Fremden und viele Schwierigkeiten. Nachlesen können wir alles in den Büchern Esra und Nehemia im Alten Testament. Im Alten Testament ist Israel eine völkische Größe, ein erwähltes Volk. Die Verheißung ist an Abraham gegangen, er soll das Land Kanaan erben und das Volk soll so zahlreich werden wie Sand am Meer. Eine heilsgeschichtliche Sicht. Und darauf berufen sich die Israel-Freunde bis zum heutigen Tag. Das Land gehört den Israelis. Sie können siedeln, wo, wann und wie sie wollen. Es steht ja in der Bibel, dass es ihr Land ist, auch wenn das auf Kosten der Araber geht. Im Neuen Testament ist die Sicht etwas anders. Paulus sagt, Israel ist eine geistliche Größe. Der Glauben ist wichtig. Gott kann sich aus den Steinen Kinder erwecken, weil sich die Juden zu Jesu Zeiten darauf berufen haben, wir sind ja Abrahams Kinder. So ist Israel keine biologische, rassische, völkische Größe. Entscheidend sind nicht Land und Zion, der Tempelsberg, sondern der Glauben. Der Glauben an den Messias. Und bis heute wohnt die Mehrzahl der Juden außerhalb Israels, wenn auch die Zahl in Israel stark angewachsen ist, vor allen Dingen durch russische Juden. Nun geht es heute um das Wächteramt. Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Von den Wächtern ist uns der Nachtwächter am geläufigsten. Gefahren erkennen, bei Feuersbrunst ins Horn stoßen oder die Posaune blasen, Gott bitten, in den Ohren liegen, Ausschau halten, Hoffnung machen, anspornen, ermahnen, drohen, auf Folgen verkehrten Handelns hinweisen. Nicht ganz klar ist, was die Wächter sind. Sind sie Propheten oder Beter? Sind sie Schreihälse oder Fromme? Die Frage ist heute, hat die Kirche so ein Wächteramt? Es gibt die Bekenntnisbewegung kein anderes Evangelium. Christen meinen, es kommt darauf an, auf Fehlentwicklungen in Kirche, Staat und Gesellschaft aufmerksam zu machen. Im Propheten Ezekiel Kapitel 3 und Kapitel 33 können wir etwas vom Wächteramt lesen. Wenn das Wächteramt nicht wahrgenommen wird, wird man schuldig, wenn Menschen Schaden erleiden. Man ist verantwortlich dafür. Das Wächteramt der Kirche ist heute sehr umstritten. Die Kirche ist in vieles involviert und sie hat keinen Joker im Ärmel, der die Probleme löst. Wie in der Politik, so gibt es auch hier sehr unterschiedliche Meinungen. Schon im 19. Jahrhundert war das so. Bis zum Ersten Weltkrieg gab es den sogenannten Kulturprotestantismus. Teilnahme an allem positiv gegenüberstehen. Das war auch leicht. Der letzte Kaiser Wilhelm II. War ein praktizierender evangelischer Christ. Die Sozialdemokratie dagegen mehr kirchenkritisch und atheistisch. Andere aber meinten, die Kirche dürfe nicht im öffentlich-politischen aufgehen. Sie müsse auch den weltlichen Vergnügungen entsagen, also weg von den Tanzsälen. Hier gab es, wie gesagt, sehr unterschiedliche Meinungen. Die einen Pfarrer waren die Vortänzer bei Kirchweihfesten, für andere waren sie Weltkinder. Und die Streitfrage war, soll man volksnah sein, ein Weltkind, oder soll man hier Distanz halten von Bier und Tabak, Theatern, politischen Versammlungen? Gilt es hier Abstand zu wahren. Bis zum heutigen Tag gibt es hier unterschiedliche Meinungen. Muss das, was politisch, gesellschaftlich akzeptiert, gewünscht, belobigt und auch gesetzlich verankert ist, muss das alles auch in der Kirche Einzug halten? Oder ist die Bibel und das lutherische Bekenntnis zu befragen, zu hören und zu befolgen? Aber was ist, wenn die Heilige Schrift unterschiedlich ausgelegt wird? Nach wie vor hält sich die Kirche bei ethisch-moralischen Fragen für zuständig. Viele, erwarten in dieser Beziehung etwas von der Kirche. Und nicht umsonst hat Luther zum ersten Hauptstück des kleinen Katechismus die 10 Gebote, wie sie in Haus, Schule und Kirche gelehrt werden sollen, so steht es drüber. Wie ist das nun? Wie wird das Wächteramt richtig wahrgenommen? Es gilt, jeder ist vor Gott unvertretbar. Jeder muss nach seinem Gewissen handeln. Freilich besteht ein Gefälle. Soll man sich dorthin wenden, wohin die Kugel sowieso rollt? Nach dem Motto, der Sieger hat immer recht. Er entscheidet, was gut ist oder schlecht ist und was zu gelten hat. Der Mensch ist in seiner Mehrheit wir selber eingeschlossen. Schwach, ängstlich, konfliktscheu, mehr oder minder harmoniebedürftig, auf sein Ein- und sein Auskommen bedacht. Schon im 17. Jahrhundert, als das Lehrbekenntnis unserer Kirche eingeführt worden ist, gab es unter Pfarrern den Spruch, lieber Herre, unterschreibt, dass ihr auf der Pfarre bleibt. Also anpassen. Auch Jesus Christus selber war im Garten Gethsemane voller Angst und Anfechtung. Zu wenig Anpassung an den Zeitgeist, wir haben es besonders in den Jahren der DDR erlebt, aber jetzt auch wieder. Zu wenig Anpassung an den Zeitgeist kann sich negativ auf Einkommen und Anstellung und Fortkommen auswirken. Und deshalb wird in der Regel beobachtet, wohin sich die Waage neigt und dann entschieden. Die Propheten im Alten Testament sagen neben dem Gericht Gottes auch Heil an. Gottes Treue. Die Propheten haben dies vorwiegend als ein irdisches Geschehen verstanden, als eine gute irdische Zukunft in Raum und Zeit in Jerusalem. Und die Zeugen Jehovas halten bis heute an der Erwartung des tausendjährigen Reiches fest. Das tausendjährige Reich soll auf dieser Welt errichtet werden. Wie das gehen soll, bleibt unklar. Aber das Neue Testament und die Kirche sind auf die Wiederkunft Jesu ausgerichtet, wenigstens in der Lehre, auf eine Vollendung aller Dinge in Gott, auf ein himmlisches Jerusalem, nicht auf ein irdisches Jerusalem. Da weiß keiner bis zum heutigen Tag, wie das befriedet werden soll. Und dann, wenn alle Dinge in Gott vollendet sind, dann werden die Juden erkennen, und nicht nur sie, dass der Messias, der kommt, Jesus Christus ist. Die beste Auslegung zu unserem Predigtext ist Lied 147. Wachet auf, ruft uns die Stimme. Der Wächter sehr hoch auf der Zinne, wach auf, du Stadt Jerusalem, nun komm, du werte Kron, Herr Jesu, Gottes Sohn. Kein Aug hat je gespürt, kein Ohr hat mehr gehört, solche Freude. Amen.